Liebe Geschwister, ja, das Thema meines dritten Vortrags hier auf der Endzeitkonferenz ist das Thema: Wird die Gemeinde wirklich vor der großen Trübsal entrückt? Und wie auch schon gesagt wurde, ist das ein unter Christen häufig diskutiertes und zum Teil auch umstrittenes Thema. Ja, und auch da möchte ich mich anhand der Bibel, anhand der biblischen Aussagen mit beschäftigen und das dann darlegen. Ja, ich möchte als erstes den Hintergrund der Vorentrückungslehre darstellen. Gott schenkt den Gläubigen in seinem Wort zahllose, großartige Verheißungen, vor allem das Vorrecht, schon jetzt in der Gemeinschaft mit ihm leben zu dürfen, die dann in der Ewigkeit ihre volle Erfüllung finden wird. Aber die Bibel spricht auch von einer Zeit, in der Gott Strafgerichte über die Welt kommen lässt und in der der Antichrist regiert, der die Gläubigen weltweit verfolgen wird, bevor der Herr wiederkommt. Zahlreiche ernsthafte Christen haben sich mit dieser Konsequenz nicht abfinden wollen und vertreten die Auffassung, wonach die Gemeinde Jesu nicht durch die große Trübsal mit der Herrschaft des Antichristen hindurch müsse, sondern vorher zu Gott in den Himmel entrückt werde. Das ist die sogenannte Vorentrückungslehre. Ja, und diese Lehre möchte ich eben anhand der Bibel bewerten und aufzeigen. Ja, und zunächst einmal zu der Frage der Entrückung als solcher. Einig sind sich alle Gläubigen darin, dass die zu einem bestimmten Zeitpunkt lebenden Gläubigen von Gott von der Erde hinweggenommen und entrückt werden auf den Wolken in die Luft dem Herrn entgegen, wie es im 1. Thessalonicher Brief Kapitel 4 Vers 17 heißt. Und ebenso besteht Einigkeit darüber, dass nicht alle Menschen entrückt werden, sondern nur wahre Christen, das heißt Wiedergeborene. Umstritten ist jedoch wann, das heißt zu welchem heilsgeschichtlichen Zeitpunkt diese Entrückung stattfindet. Durch John Nelson Darby wurde die Ansicht weit verbreitet, dass sie vor der sogenannten großen Trübsal geschehe. Und aus diesem Grund wird sie als Vorentrückungslehre bezeichnet. Und die große Trübsal ist ein Zeitabschnitt, der 7 Jahre vor der Wiederkunft Jesu beginnt und in den letzten 3,5 Jahren ihren Höhepunkt erreicht. Während dieser 7 Jahre übt der Antichrist die Weltherrschaft aus und Gott wird eine Vielzahl von Strafgerichten wie Kriege, Seuchen, Natur- und Umweltkatastrophen über die Erde verhängen. Die Vorentrückungslehre behauptet nun, dass die Entrückung der Gemeinde Jesu heimlich und von den übrigen Menschen unbemerkt erfolge, während die Wiederkunft Jesu für alle sichtbar sei. Manche Vertreter der Vorentrückungslehre sind der Auffassung, dass die Entrückung unmittelbar vor der Weltherrschaft des Antichristen und damit 7 Jahre vor der Wiederkunft Jesu erfolge, während andere glauben, dass die Entrückung auch längere Zeit vor dem Beginn der Weltherrschaft des Antichristen erfolgen könne. Die praktische Hauptkonsequenz dieser Lehre ist somit, dass die Gemeinde Jesu die antichristliche Schreckenszeit der letzten 7 Jahre nicht mehr mitzuerleben brauche. Und diese Lehre wird mit zahlreichen Bibelstellen sowie mit einer Anzahl von Argumenten begründet, die sich auf Gottes heilsgeschichtliches Handeln mit der Gemeinde Jesu und mit Israel beziehen. Und eines der Hauptargumente dieser Lehre ist die strikte Unterscheidung zwischen der Gemeinde Jesu und Israel. Ihr zufolge erstrecke sich Gottes Heilsgeschichte, angefangen mit dem Bund mit Abraham bis zum Tod Jesu, nur auf das Volk Israel. Vom Tod Jesu bis zu der in Daniel 9, Vers 27 genannten 70. Jahrwoche nur auf die Gemeinde Jesu und in der 70. Jahrwoche, die als die letzten 7 Jahre vor der Wiederkunft Jesu verstanden wird, wieder nur auf Israel. Und eine zeitliche Überschneidung zwischen Gottes Heilshandeln an der Gemeinde und am Volk Israel sei ausgeschlossen. Und hieraus wird dann gefolgert, dass die Gemeinde Jesu nicht mehr auf der Erde sein könne und bereits entrückt sein müsse, wenn Gott sein Heilshandeln mit Israel in der 70. Jahrwoche wieder aufnehme. Eine biblische Bewertung dieses Arguments führt zu dem Ergebnis, dass einige Ausgangspunkte der Vorentrückungslehre zutreffend sind. Und das betrifft insbesondere die Überzeugung, dass in den letzten 7 Jahren vor der Wiederkunft Jesu der Antichrist seine totalitäre Weltherrschaft ausüben wird. Der Antichrist, das ist eine völlig vom Satan inspirierte und beherrschte Person. Und richtig ist auch, dass die Bibel eine 1000-jährige Herrschaft Jesu auf Erden nach seiner Wiederkunft beschreibt. Das, denke ich, kann man als Ausgangspunkt festhalten. Auch dazu gibt es unter Gläubigen verschiedene Auffassungen. Da wird beispielsweise gesagt, der Antichrist läge schon in der Vergangenheit, das wäre etwa ein römischer Kaiser gewesen, oder das 1000-jährige Reich Jesu sei geistlich zu verstehen. Aber auf diese Auffassung möchte ich hier nicht näher eingehen. Es geht mir letztlich darum, ob aus dieser Tatsachen, dass eben der Antichrist noch bevorsteht und dass es noch ein 1000-jähriges Reich geben wird, ob daraus wirklich hervorgeht, dass die Gemeinde vor der großen Trübsal entrückt wird. Und da denke ich, was die Unterscheidung von Gottes Heilshandeln mit dem Volk Israel und der Gemeinde betrifft, so ist dieses sicherlich zu unterscheiden. Da gibt es verschiedene zeitliche und heilsgeschichtliche Abschnitte. Und so heißt es etwa in Römer 11, in den Versen 1 bis 12 und in 25 bis 26, dass Gott seinen Gnadenbund zunächst nur mit dem Volk Israel geschlossen hat und dass die Heiden erst infolge Israels Ungehorsam in Gottes Erlösungshandeln einbezogen wurden und dass sich das Volk Israel bei der Wiederkunft Jesu zu ihm als Messias bekehren wird. Dass sich das Volk Israel bekehren wird, das können wir Bibelstellen entnehmen wie Sacharja 12, Vers 10 und Offenbarung 1, Vers 7 und auch Römer 11, die Verse 25 und 26. Und hieraus ergibt sich zugleich, dass die Bekehrung Israels nicht vor der Wiederkunft Jesu und auch nicht während der großen Trübsal erfolgen wird, sondern erst bei seiner Wiederkunft. Und vorher wird es nur ein kleiner Teil des Volkes Israel sein, der Jesus als Messias annimmt. Das sehen wir ja auch jetzt. Auch seit der Staatsgründung Israels bis heute gibt es nur ziemlich wenige messianische Juden. Es sind, soweit ich weiß, einige tausend, auch heute noch nicht mehr. Aber eine strikte zeitliche und heilsgeschichtliche Trennung der Linien des Wirkens Gottes mit den Israel und den Heiden lässt sich der Bibel jedoch nicht entnehmen. Eine Unterscheidung wohl, aber keine strikte Trennung. So dehnte Jesus seinen Erlösungswillen schon während seines Wirkens in Israel auf die Heiden aus, was zum Beispiel bei der Erhörung der Bitte der syrophönizischen Frau im Matthäus-Evangelium Kapitel 15, Verse 21 bis 28 angedeutet wird. Und umgekehrt wirbt Gott auch nach dem Tod Jesu beständig um die Juden. Das können wir dem Römerbrief vor allem entnehmen, Römer 3, Verse 1 bis 4 und Römer 9, Verse 1 bis 5. Und schließlich hat Gott im neuen Bund seine Gemeinde aus Juden und Heiden geschaffen. Und Paulus sagt in Epheser 2, Vers 14, dass Jesus Christus durch sein Sterben die beiden getrennten Teile, nämlich Juden und Heiden, in seiner Gemeinde zusammengefügt und den Zaun der Feindschaft zwischen beiden beseitigt hat. Und in Daniel 9, in den Versen 24 bis 27 heißt es, diese Verse lese ich einmal vor, Daniel 9, Verse 24 bis 27. 70 Wochen sind verhängt über dein Volk und über deine heilige Stadt, Dann wird dem Frevel ein Ende gemacht und die Sünde abgetan und die Schuld gesühnt. Und es wird ewige Gerechtigkeit gebracht und Gesicht und Weissagung erfüllt und das Allerheiligste gesalbt werden. So wisse nun und gib Acht. Von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es 7 Wochen. Und 62 Wochen lang wird es wieder aufgebaut sein mit Plätzen und Gräben, wiewohl in kummervoller Zeit. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und nicht mehr sein. Und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören. Aber dann kommt das Ende durch eine Flut und bis zum Ende wird es Krieg geben und Verwüstung, die längst beschlossen ist. Er wird aber vielen den Bund schwer machen, 1 Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen. Und im Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Und es wird von den Anhängern der Vorentrückung vorausgesetzt, dass die in Vers 27 genannte 7. Jahrwoche, dass das eben 7 Jahre bedeutet, die noch in der Zukunft liegt, in der der Antichrist seine Weltherrschaft ausübt und die Juden verfolgen wird. Und diese 7 Jahre sind gekennzeichnet durch Zorn, Gericht, Drangsal und Vernichtung, die Gott über die Erde kommen lassen wird. Und jetzt wird von den Anhängern der Vorentrückungslehre gefolgert, dass es ausgeschlossen sei, dass die Gemeinde Jesu in diese Zeit des Zornes Gottes hinein müsse, da Jesus für seine Gemeinde den Zorn Gottes getragen habe und die Bibel ausdrücklich sage, dass die Gläubigen nicht in das Gericht kommen, Johannes 5, Vers 24, und nicht zum Zorn Gottes bestimmt seien, 1. Thessalonicher 5, Vers 9. Und als weiteres Argument in diesem Zusammenhang wird vorgebracht, dass die Gemeinde in den ersten 69 Jahrwochen nicht vorkomme, sodass sie auch in der 70. Jahrwoche nicht vorkommen könne, weil sämtliche 70 Jahrwochen ausschließlich Gottes Heilsplan mit Israel betreffen würden. Und das Ziel der 70. Jahrwoche bestehe ausschließlich darin, das Volk Israel für die Wiederkunft Jesu zuzurüsten und vorzubereiten. Die Gemeinde habe einen solchen Dienst nicht nötig, da sie von ihrer Wesensart heilig und vollkommen sei. Es trifft nun zu, dass die in Daniel 9 beschriebenen 70 Wochen Jahrwochen bedeuten und somit 70 mal 7 gleich 490 Jahre bedeuten. Zutreffend ist ebenfalls, dass die 70. Jahrwoche noch nicht erfüllt ist, sondern noch in der Zukunft liegt, und dass es sich dabei um die 7 Jahre handelt, die der Wiederkunft Jesu vorangehen und dass der Antichrist in dieser Zeit seine Weltherrschaft ausübt. Und das ergibt sich unter anderem daraus, dass die 70. Jahrwoche die letzte Jahrwoche vor der Wiederkunft Jesu ist. Und dies wiederum ergibt sich daraus, dass es in Daniel 9, Vers 24 heißt, dass nach den 70 Jahrwochen dem Frevel ein Ende gemacht wird. Dem Frevel des Antichristen wird aber erst durch die Wiederkunft Jesu ein Ende gemacht. Hätte sich die 70. Jahrwoche unmittelbar an die übrigen 69 Jahrwochen angeschlossen, so hätte das außerdem bedeutet, dass Jesus 7 Jahre nach seiner Kreuzigung wiedergekommen wäre. Und ebenso trifft es zu, dass die letzten 7 Jahre vor der Wiederkunft Jesu eine Zeit des Zornes und des Gerichtes über die Welt sein werden. Das können wir etwa aus Offenbarung 6, Vers 16 entnehmen. Aber dennoch kann daraus nicht der zwingende Schluss gezogen werden, dass die Gemeinde diese Zeit nicht mitzuerleben bräuchte. Schon im Alten Testament mussten auch die Gläubigen und Treuen des Volkes Israel Zeiten des Gerichtes Gottes über ihr Volk miterleben. Man denke etwa an Daniel, Hesekiel und Jeremia. Und im 1. Petrus 4, Vers 17 sagt Petrus sogar, denn die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Wenn aber zuerst an uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Da ist also auch sogar die Rede von einem Gericht am Hause Gottes. Wenn es demgegenüber etwa in Johannes 5, Vers 24 und in 1. Thessalonicher 5, Vers 9 heißt, dass die Gläubigen nicht in das Gericht kommen und nicht für den Zorn Gottes bestimmt sind, so bezieht sich dies eindeutig nur auf das Weltgericht und nicht auf Strafgerichte, die Gott in dieser Welt vollstreckt. Und auch das Argument, dass die Gemeinde Jesu in der letzten Jahrwoche deshalb nicht auf der Erde sein könne, weil sie in den ersten 69 Jahrwochen nicht vorkomme, ist auch nicht stichhaltig. Daniels Prophetie bezog sich zwar letztlich ausschließlich auf Israel und auf die Weltreiche, die in Beziehung zu Israel standen bzw. Israel besetzt hielten, nämlich das Babylonische, das Medo-Persische, das Griechische und das Römische Reich. Aber bereits der davon umfasste Zeitraum erstreckt sich, soweit es das Römische Reich betrifft, auf den Zwischenraum zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche. Denn das Römische Reich bestand ja in seinem westlichen Teil bis 476 nach Christus und damit noch lange in der Zeit der Gemeinde fort. Das Oströmische Reich bestand sogar bis 1453. Und somit lässt sich auch aus der Wiedererwähnung Israels in der 70. Jahrwoche nicht herleiten, dass sich die Gemeinde dann nicht mehr auf der Erde befindet, sondern nur, dass Gott sein heilsgeschichtliches Handeln mit Israel dann in besonderer Weise wieder aufgenommen hat. Die Anhänger der Vorentrückungslehre sind der Ansicht, dass Jesus zweimal wiederkäme und dass das Kommen Jesu zur Entrückung seiner Gemeinde und die Wiederkunft Jesu für die Welt zeitlich und heilsgeschichtlich streng voneinander zu trennen seien. Und diese Ausleger sagen dann, dass sich dies bereits aus dem Bibeltext ergäbe. Während der im griechischen Urtext in den entsprechenden Textstellen enthaltene Begriff Parousia, das heißt Ankunft, das erste Kommen Jesu zur Entrückung der Gemeinde bezeichne, sei mit Epiphaneia, Erscheinung, und Apokalypsis, Enthüllung oder Offenbarung, die für die gesamte Welt sichtbare Wiederkunft Jesu gemeint. Aber ich denke, dass man diese Unterscheidung anhand der Begriffe nicht treffen kann, denn alle drei Begriffe bezeichnen in Wirklichkeit ein und denselben Vorgang, nämlich die einmalige Wiederkunft Jesu, die sowohl für alle Welt sichtbar ist und die Herrschaft des Antichristen beendet, als auch die Entrückung der Gemeinde in sich schließt. Dass es sich bei den mit diesen Begriffen bezeichneten Geschehen um ein und dasselbe Ereignis handelt, geht aus 2. Thessalonicher 2, Vers 8 besonders deutlich hervor. Ich lese diesen Vers auch einmal vor. 2. Thessalonicher 2, Vers 8. Dort heißt es, und dann wird der Böse offenbart werden, ihn wird der Herr umbringen mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Da ist also die Rede von der Erscheinung und der Ankunft Jesu. Und für Erscheinung steht hier im griechischen Urtext Epiphaneia. Und für wenn er kommt, so heißt es in der Luther-Übersetzung oder die Ankunft, etwa in der revidierten Elberfelder Bibel, heißt es Parousia. Also in der ersten Stelle heißt es, steht hier Epiphaneia und in der zweiten Stelle Parousia. Aber in diesem Vers wird ja mit der Erscheinung Jesu und seiner Ankunft offenkundig ein und dasselbe Ereignis gemeint. Und das bedeutet, dass es nicht sein kann, dass mit Parousia an dieser Stelle eine von der allgemeinen Wiederkunft Jesu zu unterscheidende frühere Wiederkunft Jesu zur Entrückung der Gemeinde bezeichnet sein könnte. Dann sind die Anhänger der Vorentrückung davon überzeugt, dass die Bibel lehrt, dass die Gemeinde die Wiederkunft Jesu zu ihrer Entrückung jederzeit zu erwarten habe. Und eine solche Naherwartung sei aber ausgeschlossen, wenn die Gemeinde erst nach der großen Trübsal entrückt werde, weil dann Entrückung und Wiederkunft Jesu von der Erfüllung bestimmter Zeichen abhängig wären und damit berechenbar würden. Jesus ermahnt seine Jünger wohl, wachsam zu sein und in der beständigen Erwartung seiner Wiederkunft zu leben. Das können wir besonders seiner Endzeitrede entnehmen in Matthäus 24, in den Versen 42 bis 44, auch 45 bis 51, auch dann Lukas Evangelium, Kapitel 21, Verse 34 bis 36. Aber dennoch kann daraus nicht hergeleitet werden, dass der Wiederkunft Jesu keine erkennbaren Zeichen vorangehen werden. Im Gegenteil weist Jesus in Lukas 21, Verse 25 bis 31 ausdrücklich auf die Zeichen der Zeit hin. Auch das lese ich einmal vor. Lukas 21, Verse 25 bis 31. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres, und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen, und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen, in einer Wolke voll mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und in den Versen 29 bis 31 nennt Jesus noch ein weiteres Zeichen. Und er sagte ihnen ein Gleichnis. Seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass jetzt der Sommer nahe ist. So auch ihr. Wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Mit dem Feigenbaum ist in der Bibel Israel gemeint und das Ausschlagen des Feigenbaumes oder das Blühen des Feigenbaumes bedeutet nach meiner Auffassung die Wiedergründung Israels, was eben 1948 geschehen ist. Und darin sehe ich eben ein Zeichen der Endzeit, ein Zeichen, dass der Wiederkunft Jesu vorangeht, auch wenn seitdem schon über 65 Jahre vergangen sind. Ja, und man kann auch nicht sagen, dass Jesus diese Zeichen hier nur Israel gegeben hätte, denn da möchte ich auch auf den 2. Thessalonicher Brief hinweisen, auf 2. Thessalonicher 2, Vers 7, wo Jesus eben der heidenchristlichen Gemeinde in Thessalonich das Erscheinen des Antichristen als ein Zeichen benennt, dass der Wiederkunft Jesu vorangehen wird. Die Wiederkunft Jesu wird dadurch nicht berechenbar, denn das würde bedeuten, vor allem, dass die Gemeinde den ersten Tag der letzten Jahrwoche, die der Wiederkunft Jesu vorangeht, kennen bzw. richtig bestimmen würde. Und das ist wohl nicht möglich. Und ja, Jesus hat wohl gesagt, dass außer dem Vater niemand den Tag und die Stunde kennt, an dem er wiederkommt. Aber die Zeichen der Zeit zu erkennen, das hat Jesus nicht verboten oder für unmöglich erklärt. Und dass man aus diesen Zeichen der Zeit auch das Herannahen der Wiederkunft Jesu schließen kann, auch wenn wir nicht genau wissen, wann es ist. Aber je mehr diese Zeichen erfüllt sind, dass es eben umso mehr herannaht. Ja, in 1. Thessalonicher 5, Vers 3 sagt Paulus, ja, diesen Vers lese ich auch einmal vor, wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Und damit bringe Paulus nach Ansicht der Vertreter der Vorentrückung zum Ausdruck, dass der Tag des Herrn, also seine Wiederkunft, erst nach der Ankündigung von Friede und Sicherheit kommen werde. Und wenn sich die Gemeinde in den letzten 7 Jahren aber noch auf der Erde befinden würde, so würde sie während dieser gesamten Zeit verfolgt werden. Und dann aber sei es ausgeschlossen, dass der Antichrist die Weltbevölkerung in Frieden und Sicherheit wiegen könne. Aber bereits in der Vergangenheit haben totalitäre Herrscher ihren Völkern schon des Öfteren Frieden und Sicherheit versprochen, obwohl sie zur gleichen Zeit Kriege planten und führten oder politische, religiöse und andere Gegner massenhaft inhaftierten und ermordeten. Denn selbst unter solchen Umständen kann eine Regierung bei der großen Mehrheit der Bevölkerung Vertrauen und Unterstützung finden, falls sie über entsprechende Macht und Autorität, verbunden mit dem nötigen Propagandaapparat, verfügt, was beim Antichristen und seiner Regierung zweifellos der Fall sein wird, dem es mit Hilfe dieser Mittel gelingen wird, die Christen als Staats- und Volksfeinde in den Augen der Öffentlichkeit zu brandmarken und zu ächten. Denkbar wäre aber auch, dass die endzeitlichen Christenverfolgungen zum Teil auch heimlich und ohne Wissen und Kenntnis der Öffentlichkeit stattfinden könnten. Dann berufen sich die Anhänger der Vorentrückungslehre auf einen Abschnitt aus den 7 Sendschreiben, nämlich unter anderem auch auf das Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea in Offenbarung 3, die Verse 14 bis 22, wo Jesus dieser Gemeinde Lauheit vorwirft und ankündigt, die Lauen aus seinem Munde auszuspeien. Und nach Ansicht der Anhänger der Vorentrückung handelt es sich bei den in den Sendschreiben genannten Gemeinden nicht nur um 7 konkrete Gemeinden, sondern diese Gemeinden seien als verschiedene zeitliche Abschnitte der christlichen Gemeinde zu interpretieren. Und dieser Auslegung zufolge wird die Gemeinde von Philadelphia, an die sich das 6. Sendschreiben richtet, als die wahre Gemeinde in der Endzeit betrachtet, die von Gott vor der Stunde der Versuchung bewahrt wird, wie es dort heißt, indem sie vor Beginn der Weltherrschaft des Antichristen von Gott entrückt wird. Offenbarung 3, Vers 10, wobei ich auf die Deutung dieses Verses die Bewahrung vor der Stunde der Versuchung noch näher eingehen werde. Und da es unmöglich sei, dass wahre Christen wieder verloren gehen, so sagen die Anhänger der Vorentrückung, so könne es sich bei der zuletzt beschriebenen Gemeinde von Laodicea nur um eine Gemeinde von Namenschristen handeln, die nach der Entrückung der wahrhaft Gläubigen auf der Erde zurückbleiben werde. Ich denke aber, dass der Reihenfolge der 7 Sendschreiben höchstwahrscheinlich nicht die Absicht zugrunde lag, bestimmte Zeitabschnitte der Kirchengeschichte darzustellen, sondern dass die Reihenfolge allein durch die geografische Lage der 7 Gemeinden bedingt war, weil diese auf einer gemeinsamen Wegstrecke liegen. Und auch der Text selbst gibt uns keinerlei Anlass oder Hinweis, der uns dazu berechtigt, diese Botschaften auch als prophetische Darstellungen kirchengeschichtlicher Abschnitte zu verstehen. Und der Deutung der Gemeinde von Laodicea als einer Gemeinde von Namenschristen dürfte auch entgegenstehen, dass auch diese Gemeinde als Gemeinde wahrer Christen gegründet wurde. Sie wurde ebenso wie die anderen 6 Gemeinden von Gott geliebt und zu Buße und Umkehr aufgerufen. Und schließlich muss man sagen, dass der Zustand der Gemeinde Jesu in den vergangenen 2000 Jahren auch in den einzelnen Abschnitten der Kirchengeschichte nicht so einheitlich war, dass jeder Abschnitt durch eine der 7 Gemeinden repräsentiert werden könnte. Ich komme jetzt zu einem weiteren Argument für die Vorentrückung. Das bezieht sich darauf, dass die Bibel von einer Zeit der Heiden oder der Zeit der Nationen spricht. So weist Jesus in Lukas 21, Vers 24 darauf hin, dass Jerusalem unter der Herrschaft der Heiden bleiben wird, bis dass die Zeiten der Heiden erfüllt sein werden. Und aus Sacharja 13, Vers 2 und 14, Vers 2 gehe hervor, dass diese Zeiten erst bei der Wiederkunft Jesu enden, nämlich wenn die Heere des Antichristen vernichtet werden. Und daraus wird gefolgert, dass die letzten 7 Jahre der Zeit der Nationen ausschließlich eine Zeit des Gerichts für Israel seien und die Gemeinde nicht mehr auf der Erde anwesend sei. Aber die Interpretation, wonach sich die Zeiten der Heiden bis zur Wiederkunft Jesu erstrecken, erscheint keineswegs zwingend, da auch noch andere Auslegungen ernsthaft in Betracht kommen. Möglich ist auch, diese Zeiten auf die Zeit der Beherrschung Jerusalems durch nichtjüdische Mächte zu beziehen, also von der Eroberung durch die Babylonier 587 vor Christus bis zur Staatsgründung 1948 nach Christus oder bis 1967, also dem Zeitpunkt der Vereinigung von Ost- und West-Jerusalem unter der Herrschaft Israels. Aber selbst wenn man die Zeiten der Heiden hier bis zur Wiederkunft Jesu erstreckt, so folgt auch hieraus nicht zwingend, dass die Gemeinde dann nicht mehr auf der Erde ist. Und das ist auch an dieser Stelle eine weitere unbewiesene Schlussfolgerung der Anhänger der Vorentrückungslehre. Und als weiteres Argument wird dafür geltend gemacht, dass die Bibel voll von Bildern sei, welche lehren, dass die wahrhaft Gläubigen vor den Strafen des Gerichts errettet würden. Und dies gelte nicht nur für das Endgericht, sondern auch für solche Strafgerichte, die von Gott im Laufe der Weltgeschichte verhängt und vollstreckt werden. Und als solche Beispiele werden Noah, Rahab und vor allem Lot genannt. Und aus diesen Beispielen folge, dass die Gemeinde Jesu auch und erst recht in der Endzeit vor den Gerichten Gottes, die er über die Welt verhängt, bewahrt bleibe. Aber auch dieses Argument erscheint keineswegs überzeugend. Sicherlich gibt es in der Bibel Beispiele dafür, dass Gläubige vor Strafgerichten verschont blieben, die ihre nichtgläubige Umgebung trafen. Insoweit werden mit Recht Noah, Lot und Rahab genannt. Aber als Gegenbeispiele wäre eben auf das Schicksal von Daniel, Hesekiel und Jeremia hinzuweisen, die auch verschleppt wurden oder auch ansonsten verfolgt wurden. Ja, die Anhänger der Vorentrückungslehre haben auch noch weitere theologische Argumente und die habe ich dann in meinem Büchlein Vorentrückung, was sagt die Bibel dazu, auch näher dargestellt. Und die Vorentrückungslehre beruft sich allerdings nicht nur auf biblische Gesamtlehren und Zusammenhänge, sondern auch auf einzelne Bibelstellen, von denen ich hier auch einige vorstellen und dann bewerten möchte. Da möchte ich als erste Stelle hier nennen, 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, die Verse 6 bis 8. Die lese ich auch einmal vor, 2. Thessalonicher 2, Verse 6 bis 8. Da sagt Paulus, und ihr wisst, was ihn noch aufhält, und damit ist hier der Mensch der Bosheit, der Sohn des Verderbens, das ist also der Antichrist. Und ihr wisst, was ihn noch aufhält, bis er offenbar wird zu seiner Zeit. Denn es regt sich schon das Geheimnis der Bosheit, nur muss der, der es jetzt noch aufhält, weggetan werden. Und dann wird der Böse offenbart werden. Ihn wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Und die Anhänger der Vorentrückungslehre gehen davon aus, dass mit dem hier genannten Aufhaltenden der Heilige Geist gemeint sei, der erst beseitigt werden müsse, ehe der Mensch der Gesetzlosigkeit, also der Antichrist, offenbar wird. Und unter dieser Voraussetzung wird angenommen, dass sich die Gemeinde zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auf der Erde befindet, da ja der Heilige Geist in ihr wohnt. Aber die Annahme, wonach der oder das Aufhaltende hier der Heilige Geist sei, erscheint bei näherer Betrachtung äußerst fragwürdig. Denn während der gesamten 2000 Jahre, die seit dem Tod Jesu vergangen sind, wohnt der Heilige Geist in den Gläubigen. Dennoch hat er die Machtergreifung der zahlreichen Vorläufer des Antichristen, wie zum Beispiel Nero, Hitler und Stalin, nicht verhindert. Und die Aufgabe des Heiligen Geistes besteht nach dem Zeugnis der Bibel auch nicht darin, das Böse in der Welt abzuwehren und gottfeindliche Menschen und Mächte an der Machtausübung zu hindern, sondern vielmehr darin, Tröster, Beistand und Lehrer der Gläubigen zu sein. Die Aufgabe, das Böse in der Welt einzudämmen, hat hingegen der Staat mit seiner Strafandrohung und Exekutivgewalt. Das können wir ja in Römer 13, Verse 1 bis 7 und im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 13 folgende nachlesen. Und aufgrund dessen spricht vieles dafür, dass mit dem Aufhaltenden eine der Herrschaft des Antichristen vorangehende rechtsstaatliche Ordnung gemeint ist, die auf welche Weise auch immer beseitigt werden muss, damit der Antichrist seine wiedergöttliche weltweite Macht ausüben kann. Ebenfalls ernstlich in Betracht kommt auch die Auslegung, wonach es sich bei dem Aufhaltenden um einen Engel handelt. Denn Engel werden in der Offenbarung auch an anderen Stellen mit dem Zurückhalten oder Loslassen von Gerichten in Verbindung gebracht. Das können wir etwa lesen in Offenbarung 9, Vers 14, 14, Vers 15, 16, Vers 1, folgende. Und der Erzengel Michael ist gemäß Daniel 10, Verse 12, folgende, ein Schützer des Volkes Israel. Ja, ich komme jetzt zu der nächsten Textstelle, die da auch geltend gemacht wird für die Vorentrückung. Das ist Offenbarung 3, Vers 10, die ich ja eben schon erwähnt hatte im Zusammenhang mit dem Sendschreiben an Philadelphia. Dort heißt es, dort sagt Jesus zu der Gemeinde in Philadelphia, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Ja, da verheißt Gott also der Gemeinde in Philadelphia, dass Gott sie bewahren wird vor oder auch eine andere Übersetzung aus oder in der Stunde der Versuchung. Und die Anhänger der Vorentrückung verstehen die Gemeinde in Philadelphia als die wahre Gemeinde Jesu zur Zeit der bevorstehenden Entrückung, und Gott gebe ihr nun die Verheißung, dass Gott sie vor dem Erleiden der großen Trübsal bewahren werde, und zwar dadurch, dass sie vorher entrückt werde. Aber wie gesagt, denke ich, ist die kirchengeschichtliche Auslegung der Sendschreiben abzulehnen, und das bedeutet, dass sich die Stunde der Versuchung vor oder aus, der Gott die Gemeinde in Philadelphia bewahren wird, von vornherein nicht auf die große Trübsal und die bevorstehende Bedrohung der weltweiten christlichen Gemeinde durch den Antichristen bezieht, sondern lediglich auf eine damals bevorstehende Verfolgung dieser Gemeinde durch die römischen Kaiser. Aber selbst wenn man die Stunde der Versuchung auf die antichristliche Verfolgung beziehen würde, so wäre diese Stelle kein Beweis für die Richtigkeit der Ansicht, dass die Gemeinde Jesu vor der großen Trübsal bewahrt bleiben werde. Das Wort, das im Deutschen mit vor übersetzt werden kann, heißt im griechischen Urtext ek. Und ek kann nun sprachlich sowohl vor wie auch aus bedeuten, im Sinne von vor einer Gefahr bewahren, was sprachlich bedeutet, dass der Betreffende gar nicht in diese Gefahr kommt, oder aber auch aus einer Gefahr bewahren, was bedeutet, dass er in die Gefahr kommt, aber aus ihr errettet wird. Und in Johannes 17, Vers 15 hat nun dieselbe Wortkombination, bei Luther heißt es dort, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst, offensichtlich die Bedeutung, dass die Christen nicht in dem Sinne bewahrt werden sollen, dass sie von dem Bösen nicht angefochten und in Gefahr gebracht werden können, sondern dass sie insofern bewahrt werden, dass Gott verhindert, dass der Böse Macht über sie gewinnt und sie wieder von Gott losreißt. Ja, dann möchte ich hier noch eine andere Bibelstelle vorlesen, die für die Vorentrückung geltend gemacht wird. Das ist Offenbarung 4, Verse 10 bis 11. Dort heißt es hier, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß, und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen, Herr unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Ja, und die hier genannten 24 Ältesten werden von den Anhängern der Vorentrückung als Repräsentanten der neutestamentlichen Gemeinde interpretiert, die auferstanden und in den Himmel entrückt seien. Und Offenbarung 4 wird dieser Auslegung zufolge zeitlich vor Offenbarung 6 folgende und damit auch vor Offenbarung 11 eingeordnet, wo die Weltherrschaft des Antichristen beschrieben wird. Und daraus folge eindeutig, dass die Gemeinde zu Beginn dieser Herrschaft bereits entrückt sein müsse. Denn wenn man das alles der Reihe nach sieht und die Gemeinde und deren Repräsentanten werden hier in Offenbarung 4 schon im Himmel geschildert, können die ja später nicht mehr auf der Erde sein, so wird gesagt. Aber auch hier ist diese Schlussfolgerung keineswegs zwingend. Es ist nämlich zum einen erforderlich, dass die Kapitel 4 und 5 der Offenbarung zeitlich vor Offenbarung 6 folgende einzuordnen sind. Und das wiederum würde als erstes voraussetzen, dass die in Offenbarung 6 bis 19 geschilderten Ereignisse alle in den letzten 7 Jahren vor der Wiederkunft Jesu oder jedenfalls nach der Entrückung der Gemeinde stattfinden würden. Und viele Ausleger nehmen dies auch an. Aber es erscheint jedoch schwer vorstellbar, dass die ungeheure Fülle der in diesen Kapiteln geschilderten Ereignisse, zum Beispiel mehrere weltweite Kriege, Offenbarung 6 und in Offenbarung 9, in einem zeitlichen Rahmen von nicht mehr als 7 Jahren stattfinden kann. Und dieses Problem würde sich zwar dann nicht stellen, wenn man annimmt, dass die Gemeinde nicht erst 7 Jahre vor der Wiederkunft Jesu entrückt würde, sondern schon längere Zeit vorher. Wenn man das nämlich annimmt, dann können sich die Kapitel 6 bis 19 der Offenbarung auch auf einen längeren Zeitraum erstrecken, über Jahrzehnte oder vielleicht sogar Jahrhunderte, wo diese Ereignisse dann hineinpassen könnten. Aber das würde bedeuten, dass Gott der Gemeinde dann einen ziemlich langen und ausführlichen Bericht über einen künftigen Zeitraum gegeben hätte, der sie im Grunde genommen gar nicht mehr betreffen würde. Und das erscheint unwahrscheinlich. Aber selbst wenn man das alles annimmt, so steht keineswegs fest, dass die in Offenbarung 4 und 5 geschilderte Szene vor dem Thron Gottes zeitlich davor einzuordnen ist. Denn viele Anhaltspunkte sprechen für die Annahme, dass Johannes hier in prophetischer Vorausschau das siegreiche Ende der Gemeinde nach der Wiederkunft Jesu und vielleicht sogar erst nach Schaffung des neuen Himmels und der neuen Erde gesehen hat. Dafür spricht zum Beispiel Offenbarung 5, Vers 13, wo es heißt, dass alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde, unter der Erde und auf dem Meer Gott loben und ihm die Ehre geben. Davon kann aber 7 Jahre vor der Wiederkunft Jesu oder auch zu einem früheren Zeitpunkt noch keine Rede sein, denn in dieser Zeit wird ja die weltweite Auflehnung der Menschen und des Teufels gegen Gott sich gerade zuspitzen. Erst nach Jesu Wiederkunft wird man sagen können, dass sich Jesus Christus Himmel und Erde unterworfen und alle seine Feinde besiegt hat. Und dann erst werden auch alle seine Feinde ihm die Ehre geben und ihre Knie vor ihm beugen müssen. Das heißt, Offenbarung 4 und 5 ist letztlich erst nach Offenbarung 6 bis 19 einzuordnen. Und wenn das so ist, beweist das natürlich nicht, dass die Gemeinde Jesu in den Kapiteln 6 bis 19 zu der Zeit nicht mehr auf der Erde ist. Ja, auch hier werden noch weitere Bibelstellen für die Vorentrückungslehre geltend gemacht, auf die ich auch nicht hier aus Zeitgründen nicht näher eingehen kann. Da verweise ich auch auf mein Büchlein, wo ich mich damit näher beschäftigt habe. Aber nun möchte ich auch eine Anzahl von Bibelstellen nennen, die dieser Lehre entgegengesetzt sind, oder ich möchte sogar behaupten, die diese Lehre der Vorentrückung widerlegen. Und da möchte ich als erstes Lukas 21, Verse 34 bis 36 nennen. Lukas 21, Verse 34 bis 36. Dort warnt Jesus und sagt: Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen. So seid allezeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allem, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Ja, Jesus lehrte die Gläubigen also, dass sie wachsam sein sollen, damit der Tag seines sichtbaren Kommens nicht plötzlich über sie komme. Der Herr sagte nicht, sie sollen wachen, damit sie zeitlich vor jenem Tag entrückt werden, sondern sie sollen wachen, damit jener Tag nicht plötzlich über sie komme. Und wer mit Hinweis auf Vers 36 einwendet, die wahren Gläubigen würden jenem Tag dadurch entfliehen, indem sie entrückt werden, der geht an der Aussage dieser Verse vorbei, denn entfliehen ist aktiv, entrückt werden ist passiv. Und das, wovor die Gläubigen entfliehen sollen, ist nicht die Christenverfolgung oder die große Trübsal, sondern das göttliche Endgericht. Dann möchte ich einmal 1. Thessalonicher Verse 4, 1. Thessalonicher Kapitel 4, Verse 16 bis 17 einmal lesen. Dort heißt es: Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Und aus der hier beschriebenen Reihenfolge der Wiederkunft Jesu und der Auferstehung der gläubigen Verstorbenen des Alten und des Neuen Testaments geht meiner Meinung nach eindeutig hervor, dass die Entrückung nicht vor der großen Trübsal erfolgt, sondern zeitgleich mit der Wiederkunft Jesu. Die Entrückten werden dem wiederkommenden Christus entgegengerückt und kehren unmittelbar darauf gemeinsam mit ihm zur Erde zurück. Dann möchte ich aus dem 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Verse 3 und 4 lesen, wo Paulus sagt, 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Verse 3 bis 4, lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbar werden, der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Und aus diesen Versen wird deutlich, dass der Abfall vom biblischen Glauben und das Auftreten des Antichristen, des Menschen der Bosheit, der Entrückung vorangeht. Die Bibel kündigt für die Endzeit hier und auch an anderen Stellen an, dass viele, und zwar auch echte Christen, vom Glauben abfallen werden. In Matthäus 24, Vers 10 etwa, oder im 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 1. Es ist nun zwar anzunehmen, dass dies nicht nur in den letzten 7 Jahren vor der Wiederkunft Jesu geschehen wird, sondern schon vorher einsetzt. Aber in den letzten 7 Jahren wird der zum Glaubensabfall führende Sog aufgrund der Weltherrschaft des Antichristen und seiner Verführungs- und Verfolgungsmacht sicherlich seinen Höhepunkt erreichen. Und das beweist also, dass die Gemeinde Jesu da hineinkommt. Und ja, manche Vertreter der Vorentrückungslehre behaupten nun, das zumeist mit Abfall übersetzte griechische Wort Apostasis sei hier mit Weggang zu übersetzen und damit sei die Entrückung gemeint. Damit würde diese Bibelstelle einen ganz anderen Sinn erhalten. Dann würde es nämlich nicht heißen, der Abfall geht der Wiederkunft Jesu voraus, sondern die Entrückung geht der Wiederkunft Jesu voraus. Aber es gibt zwar das Verb aphistemi, von dem auch Apostasis abgeleitet ist. Dieses Verb hat zwar verschiedene Bedeutungen, zu denen neben abtrünnig sein auch das körperliche Weggehen gehört, aber Apostasis wird ausschließlich im Sinne von Abfall, Rebellion oder Untreue verwendet. Und wenn die Gemeinde zu dem Zeitpunkt bereits entrückt wäre, wenn der Antichrist kommt, dann wären die Warnungen vor ihm auch gegenstandslos. Und außerdem richtet Paulus diese Warnungen hier nicht etwa an Juden, sondern an eine heidenchristliche Gemeinde. Und ja, als letztes möchte ich hier noch vorlesen Daniel 7, Verse 21 und 25. Daniel, in Daniel 7, Vers 21, da heißt es, und ich sah das Horn kämpfen gegen die Heiligen und es behielt den Sieg über sie. Mit dem Horn, da ist auch der Antichrist mit gemeint. Und in Vers 25 heißt es, er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Sie werden in seine Hand gegeben werden, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und ja, daraus geht hervor, dass das elfte Horn bzw. das Tier, das heißt der Antichrist, ist damit jeweils gemeint mit den Heiligen, das heißt der Gemeinde Jesu kämpfen und sie äußerlich besiegen wird. Und mit den Heiligen können nicht etwa die zu diesem Zeitpunkt noch unbekehrten Juden und auch nicht nur die Judenchristen gemeint sein. Und diese Verfolgung findet zunächst in dem räumlichen Rahmen eines wiederentstehenden Römischen Reiches statt, weil die Rede ist, dass das elfte Horn, der Antichrist, zuerst dort die Macht ergreifen wird und dass er aber auch da schon mit der Verfolgung beginnen wird, die aber den Höhepunkt erreicht in den letzten 7 Jahren. Und aus Offenbarung 13, Vers 7 ergibt sich eindeutig, dass es sich dann eben um eine weltweite Christenverfolgung in den letzten 7 Jahren handeln wird, wenn der Antichrist der Weltherrscher ist. Und ja, außerdem heißt es in Offenbarung 7, Vers 14, dass die Schar der Geretteten, die Johannes hier sieht, aus der großen Trübsal kommt. Und damit dürfte die große Trübsal der letzten 7 Jahre gemeint sein. Ja, jetzt komme ich auch dann noch zu einem weiteren Abschnitt, allerdings nur am Rande. Wir sind auch in der Zeit schon recht weit fortgeschritten. Ich habe hier in erster Linie dargelegt, dass die Entrückung nicht vor der großen Trübsal stattfinden wird. Und ich werde nur am Rande etwas darauf eingehen, auf die Frage, wann wird die Gemeinde Jesu denn tatsächlich entrückt? Wenn es so ist, dass die Gemeinde Jesu nicht vor der großen Trübsal entrückt wird, so folgt daraus zwangsläufig, dass sie in die große Trübsal hinein muss. Aber damit ist noch nicht die umstrittene Frage beantwortet, ob sie den gesamten Zeitraum der großen Trübsal durchleiden muss oder nur einen Teil davon und während der 7 Jahre entrückt wird. Diese Frage möchte ich hier aber nur am Rande behandeln und auch nicht abschließend beantworten, obwohl ich sicherlich an einigen Stellen schon meine Überzeugung habe durchklingen lassen. Aber das Thema dieses Vortrags ist es eben nur, die Vorentrückungslehre als falsche Sicherheit nachzuweisen, aber nicht sämtliche Fragen zu Endzeit, Entrückung und Wiederkunft Jesu zu beantworten. Und insoweit möge sich jeder durch eigenes Bibelstudium eine Überzeugung anhand der Aussagen der Bibel bilden. Und im Wesentlichen, wenn man die Vorentrückung ablehnt, dann werden im Wesentlichen 3 Ansichten vertreten, die ich hier kurz darstellen will mit der Begründung, mit der jeweiligen Begründung. Nach einer Auffassung wird die Gemeinde Jesu in der Mitte der großen Trübsal entrückt, also 3,5 Jahre vor der Wiederkunft Jesu. Und diese Auffassung wird unter anderem mit dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 52 begründet. Und dort heißt es, dass die Auferstehung der Gläubigen zur Zeit der letzten Posaune erfolgen wird. Und auch im 1. Thessalonicher 4, Vers 16 heißt es, dass sie dann erfolgt, wenn die Posaune erschallt. Und diese Posaune sei identisch mit der 7. und letzten Posaune in Offenbarung 11, Vers 15. Und diese aber erschalle zeitlich vor der in Offenbarung 12, Vers 5 beschriebenen Verfolgung Israels durch den Antichristen. Aber nach dem Beginn der Weltherrschaft des Antichristen, die ab Offenbarung 11, Vers 1 beschrieben wird. Die Verfolgung der Juden beginnt aber erst in der zweiten Hälfte der 7-jährigen Herrschaftszeit des Antichristen, denn In der ersten Hälfte der 7 Jahre hat der Antichrist mit Israel einen Bund geschlossen und wird von Israel als Messias anerkannt. Und verfolgen wird der Antichrist die Juden, das Volk Israel, tatsächlich erst in der zweiten Hälfte seiner Herrschaft. Und die Entrückung der lebenden Gläubigen gemäß 1. Thessalonicher 4, Vers 17 erfolgt zum selben Zeitpunkt wie die Auferstehung der verstorbenen Gläubigen. Und daraus folge, dass auch die Entrückung zur Zeit der letzten Posaune und damit in der Mitte der großen Trübsal geschehe. Gott lasse es zwar zu, dass die Gemeinde in den Anfang der großen Trübsal hinein muss, in die erste Hälfte, aber Gott bewahre sie vor deren Höhepunkt in der zweiten Hälfte. Gott habe die Zeit der großen Trübsal nach seinem Ratschluss verkürzt, weil sonst niemand gerettet werden kann, wie es auch in Matthäus 24, Vers 21 heißt. Als zweite Lehre wird vertreten die Lehre von der Entrückung in der zweiten Hälfte der großen Trübsal. Danach wird die Gemeinde zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb der zweiten Hälfte der großen Trübsal entrückt. Und diese Auffassung wird auch mit dieser Bibelstelle in Matthäus 24, Vers 21 begründet, wonach Gott die Zeit verkürzt hat, und die Anhänger dieser Lehre folgen daraus, dass die zweite Hälfte etwas verkürzt wird, um etwa die Hälfte, sodass die Gemeinde die zweite Hälfte der großen Trübsal nicht bis zum Ende durchleiden müsse. Und schließlich gibt es die Lehre von der Entrückung am Ende der großen Trübsal, und ihr zufolge geschieht die Entrückung erst zeitgleich mit der Wiederkunft Jesu und der Auferstehung der verstorbenen Gläubigen. Und begründet wird diese Auffassung etwa damit, dass gemäß Offenbarung 20, Vers 1 die Auferstehung der Gläubigen, also die dort sogenannte erste Auferstehung, zeitgleich mit der Wiederkunft Jesu erfolge. Und aus 1. Thessalonicher 4, Vers 16 wiederum gehe hervor, dass die Entrückung der Gemeinde gleichzeitig mit der Auferstehung der verstorbenen Gläubigen stattfinde, sodass also Entrückung, Auferstehung der Gläubigen und Wiederkunft Jesu zeitlich zusammenfalle. Und Daniel 7, die Verse 21 und 25, die ich eben vorgelesen hatte, die werden da so gedeutet, dass darin die Gemeinde Jesu, die Verfolgung der Gemeinde Jesu vor allem in der zweiten Hälfte der Herrschaft des Antichristen verfolgt wird. Und wenn dem so ist, wenn die Gemeinde auch in der zweiten Hälfte der Herrschaft des Antichristen verfolgt wird, dann kann sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht entrückt sein. Außerdem sei die Gemeinde in den nunmehr fast 2000 Jahren ihrer Existenz immer wieder schweren Verfolgungen ausgesetzt gewesen, sodass es unwahrscheinlich sei, dass sie vor der letzten großen Verfolgung durch den Antichristen verschont bleibe oder nur deren Anfang erleiden müsse. Diese drei Standpunkte, die möchte ich jetzt allerdings nicht weiter ausführen oder entscheiden. Ich möchte jetzt auch zur Zusammenfassung auch meines Vortrags kommen. Ja, ich hatte also festgestellt bei einer Untersuchung der Vorentrückungslehre, dass das nicht richtig ist, dass das nach dem Gesamtzeugnis der Bibel nicht stimmt und sodass es sich dabei um eine falsche Sicherheit handelt. Denn ihre Konsequenz, dass die Gemeinde die große Trübsal mit der Verfolgung durch den Antichrist nicht zu erleben brauche, entspricht eben nicht der biblischen Wahrheit. Und diese Lehre kann auch praktische Auswirkungen auf den Glauben haben, denn sie kann dazu führen, dass ihre Anhänger sich auf die Herrschaft des Antichristen nicht vorbereiten, dass sie das gar nicht einkalkulieren, dass diese Verfolgung kommt, sodass sie von ihr überrascht werden. Und diese mangelnde geistliche Vorbereitung bringt die Gefahr mit sich, dass sie der Verfolgung erliegen. Und ebenso besteht die Gefahr, dass die Anhänger der Vorentrückungslehre der antichristlichen Verführungsmacht erliegen, da sie den Antichristen ja nicht als Weltherrscher erkennen werden, da sie ja der Überzeugung sind, dass sie vorher entrückt würden und ihm und seiner Herrschaft nicht begegnen. Und somit erscheint es unbedingt geboten, die Gemeinde Jesu zur Wachsamkeit aufzurufen und sie auf die bevorstehende große Trübsal vorzubereiten. Und dazu gehört es auch, darauf hinzuweisen, dass die in manchen Kreisen quasi als unumstößlich feststehende Vorentrückungslehre keineswegs eine ausreichende biblische Begründung besitzt, geschweige denn sich eindeutig aus der Bibel herleiten lässt. Auf der anderen Seite sollten Streit oder gar Spaltungen in der Gemeinde wegen Meinungsverschiedenheiten in dieser Frage unbedingt vermieden werden. Also wegen der Frage, ob jemand die Vorentrückung vertritt oder in der Mitte oder in der zweiten Hälfte oder am Ende. Das soll also nicht geschehen, denn das handelt sich hier, denke ich, um eine Erkenntnisfrage, in der es unter den Gläubigen unterschiedliche Auffassungen gibt, wobei sich die Betreffenden auch alle auf biblische Gedanken und Bibelstellen berufen können. Aber ich wollte dieses Problem doch einmal näher beleuchten und ja, da möge sich jeder zu dieser Frage eine eigene Meinung bilden. Ja, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.